Ungefähr vor einem Jahr habe ich, Ende Januar habe ich hier auch gestanden und habe über 24 Stunden gepredigt im Leben der Jünger. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch erinnern. Es ging um die Speisung der 5000 und dann nachts dieses Erlebnis auf dem See Genezareth, wo die Jünger dann in große Not gerieten und Jesus hinzukam. Und ich habe gar nicht gewusst, dass die Jahreslosung für dieses Jahr im Anschluss an diesen Text steht. Und Dennis, du kannst es mal an die Wand werfen. Ich lese das jetzt aber auch nochmal vor, dann könnt ihr es nochmal sehen. Es fängt an mit der Jahreslosung. Alle aber, die sie nicht zurückweisen oder hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, um den Willen Gottes zu tun, der mich gesandt hat und nicht um zu tun, was ich selbst will. Und es ist der Wille Gottes, dass ich von allen, die er mir gegeben hat, auch nicht einen verliere, sondern sie am letzten Tag zum ewigen Leben auferwecke. Denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und das ich sie am letzten Tag auferwecke. Und dann noch der Vers 44a, der erste Teil. Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zu mir zieht. Das ist die Übersetzung aus Neues Leben. Ich wünsche uns und dir, dass dich die Jahreslosung mit Frieden und Freude stärkt. Gerade am Anfang des Jahres suchen wir danach. Wir möchten gestärkt werden, wir möchten erwärmt werden. Und dass du, ich wünsche dir auch noch, dass du in deinem Christsein durch dieses Versprechen von Jesus mutiger leben möchtest. Ich möchte in der Predigt nicht nur auf die Jahreslosung eingehen, sondern auch ein bisschen den Gesamtzusammenhang aufherstellen, wann und zu wem Jesus dieses damals gesagt hatte. Sicherlich hast du schon mal erlebt, dass ein ganz normales Gespräch wegen einer kleinen Bemerkung oder wegen einer Andeutung plötzlich völlig aus dem Ruder lief und sich unüberwindbare Fronten auftaten. Ihr kennt das Sprichwort, sich um Kopf und Kragen reden. Eine kleine, manchmal unbedachte Äußerung löst auf der Stelle eine Irritation, ein Missverständnis aus. Und jeder Versuch, etwas gerade zu rücken oder zurückzunehmen, verschlimmbessert die Situation noch mehr und gießt anstatt Wasser Öl in die Flammen. Man kann das so ähnlich oder auch so deuten, was Jesus in Kapernaum erlebt hat. Aus einem Gespräch entwickelte sich eine harte verbale Auseinandersetzung. Und am Ende seiner Rede sagten selbst einige Jünger über diese Worte: Das ist ja ungeheuerlich. Wie kann man das glauben, was Jesus gesagt hat? Sie waren tatsächlich sogar schockiert. Und er steht da, und von da an wandten sich viele seiner Jünger aus dem erweiterten Kreis seiner Anhänger, seiner Fans, heute würde man sagen seiner Follower, sie haben sich abgewandt von Jesus und folgten ihm nicht mehr nach. Und da fragte Jesus die 12: Werdet ihr auch gehen? Die Situation war eskaliert. Einen Tag nach der Speisung der 5000 Menschen wollten sie von Jesus wieder Brot haben und dann mehr Beweise und Wunder, dass er Gottes Sohn sei. Dort steht: Wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeige uns ein Wunder. Sie wollten am liebsten jeden Tag Brot vom Himmel haben. Und Jesus sagte daraufhin: Ich bin das Brot des Lebens. glaubt, wird nie wieder Durst haben. Respekt, wer so etwas behauptet. Entweder sagt da jemand die Wahrheit oder er leidet an Realitätsverlust und ist größenwahnsinnig. Jesus wollte kein Brotkönig sein und Menschen nur begeistern. Er war auch nicht im eigenen Auftrag unterwegs, sondern bezeugte Gott selbst als seinen Auftraggeber. Und dann auf einmal bescheinigt Jesus seinen Zuhörern direkt auf den Kopf zu, scheinbar ohne Rücksicht auf Verluste: Doch ihr habt nicht an mich geglaubt, obwohl ihr mich gesehen habt. In Klammern: Ihr habt meine Wunder gesehen, ihr habt meine Heilung gesehen und ihr habt meine Worte gehört. Jesus spürt und sieht quasi ihren Unglauben. Und auch wenn uns das als Außenstehende oder wenn uns als Außenstehende ihre Fragen durchaus logisch und vernünftig klingen, das mal zu hinterfragen, sie wollten vordergründig Vorteile und Sicherheit im materiellen Sinne. Aber hintergründig lehnten sie Jesus mit seinem Anspruch, Gottes Sohn zu sein, ab. Bitter und tragisch. Später in der Diskussion treibt Jesus das noch auf die Spitze. Er verlässt in seiner Rede die Ebene der Vernunft, würden wir sagen, und fordert sie auf, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken, um das ewige Leben zu bekommen. Es war natürlich ein Hinweis auf seinen bevorstehenden Opfertod am Kreuz. Aber seine Hörer und Zuschauer wollten diesen Sprung nicht mitmachen und legten jetzt jedes Wort auf die wortwörtliche Goldwaage. Wer kennt das nicht? Endlich wieder eine Bestätigung, warum man diese Person unbedingt ablehnen muss und bekämpfen muss. Wieder ein Fehler und ein Versagen entdeckt, auch manchmal bei Christen und Kirche, warum ich nicht an Gott glauben muss. Jesus provoziert, um sie auf die Ebene des Glaubens zu ziehen. Vernunft im Glauben ist gut, keine Frage. Aber die Vernunft darf nicht zum alleinigen Prüfstein und Entscheidungsbasis werden. Ich finde, hier liegt auch der Grund, warum wir so viele Probleme und manchmal die liebe Not im Gespräch mit Menschen über den Glauben haben. Wir können ohne Probleme zwischen diesen Ebenen Vernunft und Glauben wechseln, aber andere stoßen sich den Kopf. Sie können einfach nicht mitgehen. Die Menschen damals stießen sich daran, dass Jesus für sich in Anspruch nahm, der Menschensohn zu sein und dass er vom Himmel gekommen sei, obwohl sie seine Eltern damals kannten. Der kommt doch aus Nazareth, das ist doch der Sohn von Josef und Maria. Scheinbar hatten sie die Geschichte von Weihnachten, von der göttlichen Geburt Jesu nach circa 30 Jahren vergessen. Seine Wunder und Heilungen und seine Worte der Weisheit vom Vater rückten in dieser Diskussion in den Hintergrund und verloren ihre Kraft. Sie wollten im tiefsten Grunde nicht glauben. Basta. Weitere Überzeugungsarbeit ohne Glauben wollen war zwecklos. Und mitten in diesem Konflikt liegt unsere Jahreslosung vergraben. Jesus führt weiter aus: Alle, aber die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen und ich werde sie nicht zurückweisen oder hinausstoßen. Welche Gefühle löst dieses Versprechen in dir aus? Jesus schickt keinen an der Tür weg. Jesus lehnt keinen Menschen ab, der ihm von seinem Vater gegeben ist. Aus dem Text kann ich ableiten, dass Gott selbst die Menschen zu Jesus leiten will. Diese Aussage lässt deinen Glauben vielleicht in einem etwas anderen Licht erscheinen. Hast du Jesus gesucht und gefunden oder bist du gesucht und gefunden worden? Vielleicht bist du deinen Weg zu Jesus gar nicht nur aus eigenen Erkenntnissen und Entscheidungen gegangen. Vielleicht bist du geleitet worden. Deine Entscheidung für Jesus war mehr eine Einladung und du durftest Antwort geben. Gott selbst hat dich über so manche krumme Wege und durch schwierige Lebenssituationen zu Jesus gestupst. Gerade oder sogar durch ein sogenanntes frommes Elternhaus. Alles durfte dem einen Zweck dienen, Jesus zu begegnen, auch wenn natürlich nicht alles gut war. Aber das Ergebnis ist mehr als großartig und sollte dich dankbar machen. Meinen, dass der Vater im Himmel sich von Jesus überreden lassen muss, dir das ewige Leben zu schenken. Es ist falsch zu denken, Gott ist eher ein griesgrämiger Typ. Er duldet uns nur. Er nimmt uns nur an, weil Jesus, sein geliebter Sohn, ihn herzlich darum bittet. Nein, das ist falsches, blockiertes Denken und Empfinden im Glauben. Nein, Gott ist der eigentlich durch und durch Gute. Der Vater im Himmel will in aller Freiheit Menschen retten. Das hat Jesus den Menschen damals immer wieder vor Augen führen wollen. Hast du das Gefühl, dass Jesus dich immer wieder nach draußen vor die Tür schickt? Dass er dich gar nicht so in seiner Nähe haben will? Dass du in seinen Augen gar nicht genügst? Hast du das Gefühl, dass du immer wieder neu um Einlass betteln musst? Das macht müde und traurig. Wenn du diesen Eindruck hast, dann lass dir heute Morgen durch diese Jahreslosung sagen: Jesus schickt dich nicht vor die Tür. Er weist dich nicht zurück und stößt dich schon gar nicht hinaus, der du von Gott, dem Vater, geschickt wurdest. Das ist wunderbar und darf uns Sicherheit und Geborgenheit im Glauben geben. Nehme es für dich im Glauben vertrauensvoll an. Halte dich daran fest, dass es auch für dich gilt, und erlebe, dass Jesus dich nicht loslässt. Und erlebe, dass du in deinem Festhalten, dass du eigentlich der Festgehaltene bist. Woran kann ich festmachen, dass ich bei Jesus bin? Jesus sagt, wer zu mir kommt, der wird nie wieder hungern. Jesus will sich als Brot des Lebens geben und den inwendigen Menschen in uns sättigen. Bei Jesus satt werden heißt nicht, und das habt ihr längst alle selbst erlebt, heißt nicht, keine Probleme und Schwierigkeiten mehr zu haben oder wunschlos glücklich zu sein, sondern bei Jesus satt zu werden heißt, trotz aller erdenklichen Widrigkeiten und Ängste im Leben, will er dir Sinn und Halt, Trost und Frieden und Hoffnung sogar über das irdische Leben hinaus schenken. Von Jesus versorgt sein heißt auch erkennen, dass ich keine ungesunde oder sogar gefährliche Speise zu mir nehmen muss, die mir immer wieder von verschiedenen Seiten angepriesen wird, vollmundig und verlockend. Mache das, nimm das, dann wirst du glücklich, dann hast du ein erfülltes Leben. Das haben wir nicht nötig, die von Jesus angenommen wurden. Denn nicht selten geraten Menschen auf der Suche nach Leben und Erfüllung in süß schmeckende oder hässliche Abhängigkeiten. Macht Menschen kaputt, bindet sie und sie werden enttäuscht und betrogen zurückgelassen. Davor will dich Jesus bewahren. Und bei Jesus zu sein heißt, du hast Zugang zur lebendigen Quelle des Lebens. Heißt, befreit leben zu können, im Scheitern aufgerichtet zu werden und am Ende der Tage und am Ende deiner Tage Teilhabe am ewigen Leben zu bekommen. Jesus will keine billige Jenseitsvertröstung, sondern verkündigt das, was in Gottes Absicht und in seinem Plan festgelegt ist. Jesus ist absolut entschlossen, die Menschen, die ihn der Vater zuführt, am letzten Tag zum ewigen Leben aufzuerwecken, sodass keiner von ihnen verloren geht. Das, liebe Leute, ist ein Zuspruch auch in dunklen und müden Zeiten, der uns erreichen darf. Auch wenn alles um dich vielleicht mit Sturm und Untergang dich bedroht. Jetzt zu der Frage, was macht Gott, wenn ein Mensch aufrichtig Gott sucht? Ist klar, Gott selbst verweist auf seinen Sohn Jesus Christus. Einen direkten Weg von Mensch zu Gott aufgrund von frommen Leistungen gibt es nicht. Gott wird immer die Suchenden, die Selbstgerechten und die verzweifelten Menschen zu Jesus schicken. Das ist Gottes Versöhnungsangebot, das er selbst initiiert hat, um alle Menschen wieder mit sich zu versöhnen. Woran erkennt Jesus die Menschen, die der Vater ihm schickt? Das ist mir gestern Abend erst auch so richtig aufgegangen. Jesus erkennt es daran, dass die Menschen ihre eigene Verlorenheit, ihre Schuld vor Gott erkennen und sagen, ja, ich schaffe es nicht. Ich komme nicht zu Gott, ich bin nicht gut genug, ich kann Gott nicht zu Gott kommen, weil ich so ein toller Mensch bin. Ich brauche Vergebung, ich brauche Heilung. Und diese Menschen, die mit dieser Einstellung zu Jesus kommen, die kommen vom Vater und die nimmt Jesus an. Jesus. In unseren Breitengraden sind es gefühlt nicht viele Menschen. Aufgrund vieler trügerischer Sicherheiten, die wir so erleben. Auch unsere jetzige Situation und die Zeit mit ihren scheinbar massiven Herausforderungen in unserer Gesellschaft und in der Welt zeigen uns Grenzen auf. Und nicht wenige Menschen kommen ins Nachdenken, haben existenzielle Fragen, weil sie einfach merken, wie anfällig und zerbrechlich das Miteinander geworden ist und wie groß die Herausforderungen sind. Da bröckelt etwas, ihre Sicherheit geht verloren und Menschen schauen sich um, wo bekomme ich jetzt Kraft, wo bekomme ich Sinn, wo bekomme ich Halt? Aber wie sollen Menschen diesen Zusammenhang herstellen können, dass Gott in Jesus das Brot des Lebens anbietet, wenn es zu wenig anschauliche Wegweiser, zu wenig mutige Beispiele und Vorbilder gibt? Gott zieht Menschen zu Jesus. Ist das eigentlich unser Eindruck? Wird jeder Mensch zu Jesus gezogen? In der Bibel steht ja, jeder Mensch. Haben wir persönlich den absoluten Einblick darüber? Nein, wir wissen nicht, wann Gott und wie Gott Menschen ein Angebot macht. Wir haben nicht den Einblick darüber, wie Menschen Gott ablehnen. Das müssen wir einfach gelten lassen. Jeder bekommt das Angebot. Und vielleicht wird das auch das Ganze behindert, weil es zu viel Gleichgültigkeit und Nichthandeln von guten Menschen gibt. Wie oft weiß die Welt und Menschen, was richtiges, gutes Handeln ist und man tut es nicht. Und uns Christen geht es ja genauso. Menschen werden das nicht zurzeit nicht erkennen, weil wir das nicht zeigen, weil wir nicht handeln. Diese Jahreslosung soll uns Mut machen, unseren Mitmenschen mit unserem Leben ein Wegweiser zu Jesus zu sein. Jesus schickt keine wieder weg, die vom Vater kommen. Wir, die als die gefühlten Bewacher des echten Glaubensschatzes Jesus mit unserem trüben Durchblick, wir dürfen keine zusätzlichen Hürden aufbauen, suchende Menschen zu vergraulen oder gar zu verurteilen. Weder in unserem Alltag noch hier in der Gemeinde. Auch wenn sie so wenig in unsere Vorstellung passen. Jesus schickt keinen wieder weg. Und wir dürfen durch unser Leben als Christ im Alltag und in der Gemeinde es auch nicht tun. Wir, die bereits Gefundenen, sollen demütige, aber fröhliche und freundliche Wegweiser für Menschen sein, die auf dem Weg, die Gott auf dem Weg zu Jesus geschickt hat. Dabei helfend anpacken und bloß nicht im Wege stehen. Dass nicht die uns vertraute, aber veraltete Glaubensschablone, und dabei dürfen wir nicht die vertraute und veraltete Glaubensschablone Schema F herausholen, wie man zu Jesus findet. Jeder von uns sollte daran arbeiten, an der Anpassungsfähigkeit zu Menschen, die Gott scheinbar nicht vermissen oder auch nicht suchen. Das ist mitunter ein langer, mühsamer Weg. Jeder von euch hat Kontakte zu Menschen und ihr leidet vielleicht darunter, dass ihr euren Glauben nicht klar und deutlich vermitteln könnt. Aber es fängt viel, viel früher an und Menschen achten viel, viel auf ganz andere Dinge, was euch wichtig ist, und sie beobachten euch. Und wir sollten in Reichweite sein, wenn unsere Mitmenschen in Lebenskrisen kommen, wenn alles Bisherige in ihrem Leben auf den Kopf gestellt wird. Sind wir dann da als jemand, der Jesus kennt? Sind wir dann in der Nähe und zur Stelle? Fühlen wir mit? Können wir trösten und begleiten und so auf Jesus hinweisen? In dem Weihnachtsbuch 24 Mal Weihnachten neu erleben, ich habe es gelesen, habe ich einen Abschnitt gefunden, der das sehr schön formuliert hat, was wir Christen tun können. Ich möchte euch einige Passagen daraus vorlesen. Das macht die Zeit. Da steht: Die Botschaft des Evangeliums ist eine gute Nachricht. Es geht um Gnade, Freiheit und Heilung. Und wir haben heute als Christen diesen Auftrag, immer noch weiterzugeben. Heute sind wir dran. Mit unseren Worten, mit unseren Begabungen, in unserer Zeit und in unserer Sprache. Hier steht, aber machen wir, und wir wollen uns nichts vormachen, diesen Auftrag zu leben ist herausfordernd. Wenn Jesus von seinen Jüngern von diesem Auftrag spricht, er spricht von Menschen, wir sollen selbstlos dienen, den anderen höher achten als sich selbst und die dem Schlechten und Bösen in unserer Welt mit Gutem entgegentreten. Das ist nicht immer einfach. Jesus sprach von einem schmalen, unbequemen Weg. Aber wenn wir uns auf diesen Weg einlassen, wenn wir bereit sind, diesen Auftrag anzunehmen, wenn wir bereit sind, über unsere Geschichte zu reden, dann wird Gott diese Welt durch uns verändern. Und unsere Geschichte heißt, das ist auch deine Geschichte. Denn Gott schreibt auch mit dir Geschichte. Und genau deswegen ist es wichtig, dass sie die Geschichte ihres Lebens mit anderen Menschen teilen. Dass du deine Geschichte mit deinen Mitmenschen teilst. Niemand kann deine Geschichte so gut erzählen wie du selbst. Welche Gedanken hast du auf dem Weg zum Glauben? Was hat dir geholfen? Was sind deine Zweifel? Was sind deine Hindernisse? Wo bist du Gott begegnet? Und das wollen Menschen hören und das sollen wir weitergeben. Und das müssen wir einüben, unser Leben. Wir können nicht mit Fakten und mit Dingen kommen, wo wir Glauben beweisen können. Das können wir nicht. Aber keiner kann so gut deine Geschichte des Glaubens erzählen wie du selbst. Wir laden Menschen ein, an unserem Leben und an unserem Glauben teilzuhaben. Natürlich sprechen wir über unseren Glauben, aber wir sprechen genauso über unsere Ängste und unsere Zweifel. Wir sind nicht perfekt. Auch unser Glaube ist nicht perfekt. Warum sollten wir irgendjemand etwas anderes erzählen? Wir überlassen es Gott, das Beste daraus zu machen. Ein Nachwort. Warum gingen die 12 Jünger nicht weg von Jesus? Sie waren genauso schockiert über ihre Worte. Was hat sie über Jesus gehalten? Ihre Bequemlichkeit und Versorgungsabsicherung? Bestimmt nicht. Warum bleibst du bei Jesus? Jesus hält keinen gegen seinen Willen fest. Bleibst du bei Jesus wegen der Gemeinschaft in der Gemeinde? Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Ist denn alles toll? Absolut zufriedenstellend im Glauben? Hast du keine offenen Fragen mehr? Absolute Sicherheiten werden wir erst im Himmel erleben, vorher nicht. Ich meine, die Jünger wurden im Glauben durch den Heiligen Geist über Bitten und Verstehen gestärkt und bei Jesus gehalten. Weil Jesus sein Versprechen gegeben hat, keinen zu verlieren, die ihm der Vater anvertraut hat. Dieses Geschenk und Geheimnis darf tiefe Freude und Frieden auch in dir auslösen und dich ermutigen, als ein Jesuaner, sag ich mal so, im Alltag und in der Gemeinschaft verändert zu leben. Petrus antwortet auf diese Frage von Jesus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Christus. Und das überstrahlt sogar Fragen, Zweifel, Entbehrung und Verfolgung. Möchtest du auch so Jesus antworten? Amen.